Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Heute auf den Tag genau vor 25 Jahren wurde er still auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Grund war der technische Fortschritt. Der Computerhandel hielt Einzug und das war damals keineswegs unumstritten, wie so oft bei technischen Neuerungen. Was damals kritisiert wurde, mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem über den Start der Sportartikelmesse ISPO in München berichten und auf den Warnstreik bei der Bahn in Österreich eingehen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Kommen wir zum heutigen Handelstag an der Börse. Der Start in die neue Handelswoche wird überschattet von anhaltenden Protesten in China gegen die Corona-Politik der Regierung. Und auf den Börsenplätzen in Asien sahen wir sinkende Kurse und Unsicherheit. Trifft das auch auf den Handel in Deutschland zu? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Samir Ibrahim in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Was also sehen Sie, Herr Ibrahim, wenn Sie auf die Anzeigetafel schauen?
14.398 Punkte, das ist 1% weniger oder 143 Punkte unterm Schlusskurs. Könnte man jetzt natürlich als klassische Reaktion auf das, was sich in Asien abspielt, bezeichnen. Ist aber einfach auch das Ende einer Rallye, die wir hier gesehen haben, die ziemlich beeindruckend gewesen ist. Das Jahresminus im DAX von 20 auf 9% gedrückt. Das darf man auch mal bei der Gelegenheit zum Besten geben. Unter anderem auch, weil sich die deutsche Wirtschaft ja überraschend gut geschlagen hat in dieser Krise. Aber es kommen, ja, Sie haben es erwähnt, mit diesen Protesten und anderen Geschichten noch neue Herausforderungen dazu. Über all das wollen wir reden. Heute mit Carsten Jeski, dem Chefvolkswirt der ING. Die Proteste, gerade eben schon genannt, die stärksten seit 1989 in China. Da werden ja Erinnerungen wach an den Tiananmen-Platz. Welche Folgen könnten solche Proteste haben? Für China natürlich, ein Land, das ja unter Corona nach wie vor extrem leidet, unter den Lockdowns, aber eben am Ende auch für uns.
Na, solche Proteste, so eine Unruhe, politischer Umbruch kann natürlich unheimlich viel Folgen haben für die chinesische Wirtschaft. Wie geht die Regierung damit um? Wird es wieder zerschlagen oder geht man darauf ein? Was aktuell das Problem ist, ist die ganze Corona-Politik der chinesischen Regierung, sodass man zwei Optionen, entweder man lockert jetzt die ganzen Maßnahmen, das wäre dann positiv auch für Europa, weil wir dann nicht neue Lieferkettenprobleme bekommen. Gleichzeitig Lockerung der Corona-Maßnahmen in China heißt aber auch wieder, die chinesische Wirtschaft zieht stärker an, von daher mehr Energie. Und dann steigen unsere Energiepreise wieder. Andersrum wäre es genauso, mehr Corona-Maßnahmen, schlecht für die Lieferketten, aber positiv für die Energiepreise in Europa.
Also Zwickmühle nicht nur für die chinesische Regierung, wie reagiert sie da jetzt drauf, sondern eben am Ende auch für uns. Die Bundesregierung in genau dieser Situation will ja ihr Verhältnis zu China auch neu überdenken. Eine neue Strategie soll her, da wird gerade darüber beraten. Was kann das am Ende bedeuten?
Ja, wahrscheinlich doch eine etwas nuancierte Strategie. Man muss es so einfach sagen. Ja, natürlich denkt man in erster Instanz immer, okay, wie kann man sich jetzt wieder in die Arme begeben von wieder einem autoritären Staat? Nur gleichzeitig kann Deutschland aktuell nicht einfach von heute auf morgen die Wirtschaftsbeziehung mit China unterbrechen. Man muss in der Kommunikation bleiben. China ist noch wichtiger, ist eigentlich der größte Handelspartner zusammen mit den USA für uns in Deutschland. Nicht nur als Absatzmarkt, aber auch, wir brauchen unheimlich viele Rohstoffe aus China, die wir nirgendwo anders herbekommen. Also wenn wir die grüne Transformation hinbekommen wollen mit Batterien, mit seltenen Erden, dann brauchen wir China dafür. Das heißt, wir können die Wirtschaftsbeziehung nicht von heute auf morgen stoppen.
Und Sie haben es gerade in dem Nebensatz gesagt, auch die USA, wichtige Handelspartner. Danke fürs Brückenbauen, denn das wäre der nächste Komplex, den wir ja auch vor uns haben. Da gab es jetzt am Wochenende eben die Meldung, Huawei wird in den USA verbannt. Die machen ja nicht nur Handys, muss man ganz klar dazu sagen, auch hochkomplexe Telekommunikationstechnik, die wir übrigens auch in Deutschland noch nutzen. Ist das schon so ein Teil einer neuen Strategie des Westens, die uns die USA jetzt hier vormachen?
Sie war Teil der USA. Ob der ganze Westen mitzieht, das werden wir sehen. Oder ob der Westen gezwungen sein wird, um mitzumachen. Und ich fürchte, dass das auch der Fall sein wird. Natürlich, was die USA uns hier vormachen, ist, dass der Handelskrieg, der ja von Donald Trump angezettelt wurde, auch unter Joe Biden weitergeht. In einer etwas höflicheren Form, aber in der Sache genauso unerbitterlich. Es ist vor allem dieser War on Tech, der Krieg für Hightech-Produkte, den die USA sehr hart führen.
Die auch für uns aber übrigens zu einem interessanten und komplexen Handelspartner werden könnten. Die haben sich einen sogenannten Inflation Reduction Act verpasst, also einen Kampf gegen die Inflation per Gesetz. Macht inzwischen ja auch deutschen Wirtschaftsbossen und Politikern Kopfzerbrechen. Die Maßnahmen gegen die Inflation in den USA richten sie im Prinzip ja auch gegen die eigenen Handelspartner.
Ja, Inflation Reduction Act hört sich erstmal ganz toll an, weil man möchte dann auch grüne Transformation nochmal beschleunigen. Super. Nur wenn man sich dann genau anschaut, dann heißt es, man möchte grüne Transformation in den USA beschleunigen. Das heißt, Elektroautos müssen jetzt aus den USA kommen. Dann gibt es dafür Vorteile, wenn der Verbraucher das kauft. Produktion in den USA soll weiter unterstützt werden. Das heißt, man besorgt sich hier einen enormen Wettbewerbsvorteil gegenüber Europa, den man ja sowieso schon hat, weil die Energiekosten in den USA ja auch nur noch ein Bruchteil von dem sind, was sie in Europa sind. Also Europa muss aufpassen, das nicht nur sich anschauen, sondern wirklich reagieren, denn ansonsten geraten wir noch weiter ins Hintertreffen im Vergleich mit der amerikanischen Wirtschaft.
Letzte Frage, bitte um eine kurze Antwort. Fazit? Das sind ja alles neue Herausforderungen, die uns da ins Haus stehen, die in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen werden.
Ja, im Sommer gab es, glaube ich, Titelseiten auf den Zeitungen, wie viele Krisen wir dieses Jahr haben. Dafür gab es Sonderausgaben. Mittlerweile haben wir so viele Krisenherde, Risikofaktoren, die nicht mal mehr auf eine Titelseite in der Zeitung passen. Da brauchen wir zwei Seiten dafür.
Kommt die deutsche Wirtschaft damit klar?
Aktuell kommt die deutsche Wirtschaft überraschend gut damit klar, aber ganz ehrlich, wir reden ja hier auch über strukturelle Veränderungen und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass wenn die deutsche Wirtschaft in ihrem Geschäftsmodell getroffen wird, nämlich billige Energie, abhängig vom Welthandel, dann werden wir das spüren. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir vielleicht nicht eine tiefe Rezession, aber eine lange Periode von schwächerem Wachstum sehen werden.
Sagt Carsten Jeske, Chefvolkswirt der ING. Herzlichen Dank.
Ja, soweit also eine Einordnung zur Zwickmühle, in der die deutsche Exportwirtschaft derzeit steckt. Die Proteste in China führen die Herr Ibrahim auf dem Devisenmarkt zu einer verstärkten Nachfrage nach dem US-Dollar als Währung, die als sicher angesehen wird?
Nein, aktuell noch nicht. Der Euro steigt gegenüber dem US-Dollar beispielsweise auf 1,0467 $.
Und wenn die Wirtschaftslage in China als nicht gerade prickelnd angesehen wird, schlägt sich das beim Ölpreis nieder?
Das ja. Da gibt es eine immer sehr schnelle Reaktion. Der Ölpreis ist ja hochsensibel. Um über 3% geht allein Brent runter.
Wenn wir auf dem Aktienmarkt sinkende Kurse sehen, dann greifen Anleger im Gegenzug oft zu. Bei Staatsanleihen oder auch beim Gold ist das heute auch zu beobachten?
Nein, heute nicht wirklich. Die Umlaufrendite beispielsweise steigt auf 1,96%. Entsprechend schwach zur Kasse waren also deutsche Anleihen. Der Goldpreis minimal gestiegen auf 1.759 US-Dollar je Feinunze.
SPD-Chef Lars Klingbeil hat in der ARD die Industrie aufgefordert, die Produktion von Rüstungsgütern für die Bundeswehr rascher hochzufahren. In den Ohren von Anlegern klingt das ja nach Geld, Geld, Geld. Mit entsprechenden Folgen für den Aktienkurs bei Rüstungskonzernen.
Könnte klingen nach Geld, 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 hat ja auch schon mal. Wir erinnern uns an 100 Milliarden Euro Sondervermögen, aber der Anleger ist auch aus Erfahrung manchmal klug. Rheinmetall heute 2,4% im Minus. Man traut dem Braten einfach nicht mehr, so wie man das vorher schon getan hat.
Die Wirtschaftsberatungsgesellschaft eBay hat ja derzeit nicht gerade einen guten Ruf, wenn wir an Wirecard denken, aber eine Statistik wird sie noch erheben können. Und da hat sich ja mit Blick auf die Autobauer gezeigt, die fahren Rekordgewinne ein. Wie kommt das an der Börse an?
Ja, Statistiken können die durchaus, eine andere Abteilung, aber heute ohne Konsequenzen aller Autobauer durchweg im Minus bei rund 0,8%.
Samir Ibrahim über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Und vom aktuellen Tagesgeschehen an der Börse zum Geschichtlichen. Wir hörten ja gerade im Hintergrund relativ wenige Geräusche. Das war in alten Zeiten ganz anders. Da war es laut und stimmungsvoll. Dann aber wurde heute vor 25 Jahren vom Börsenbetreiber Deutsche Börse das Computerhandelssystem Xetra eingeführt. Es war der Anfang vom Ende des Aktienhandels auf Zuruf und der Beginn von etwas ganz Neuem. Ja, fast schon einer Revolution. Denn inzwischen ist Börsenhandel an jedem Ort zu jeder Zeit möglich. Der klassische Börsenplatz hat darüber ganz klar an Bedeutung verloren. Ausgedient hat er aber deshalb noch lange nicht. Mehr dazu von Konstantin Röse.
Es sind die 90er Jahre. Im Radio laufen Synthi-Beats rauf und runter. Und an den Börsen pulsiert der Beat der Händler. Laute Rufe, Trubel, wildes Gestikulieren. Genau so war Börse damals. Doch am 28. November 1997 ist damit Schluss. Xetra. Das digitale Computersystem übernahm die Arbeit der sogenannten Kursmakler, die bis dahin die Preise für Aktien festgelegt haben. Aber die Skepsis war groß.
Im Börsenjargon wird man sagen, das ist Begräbnis erster Klasse.
Das hat mit dem eigentlichen Auftrag der Börse überhaupt nichts mehr zu tun. Das ist reines Casino.
Wir haben die große Befürchtung, dass der Privatanleger bei einer reinen Computerbörse informationsmäßig noch schlechter bedient wird, als er es ohnehin schon wird.
25 Jahre später ist die Kritik verhallt. Heute will kaum ein Börsianer Xetra missen. 80% der Aktiengeschäfte in Deutschland werden darüber abgewickelt. Rund 1 Million Orders im Schnitt pro Tag. Börsenhändler Robert Halver von der Baderbank sieht inzwischen mehr Vor- als Nachteile.
Es ist immer so, wenn etwas aufgegeben wird, dann trauert man zuerst der guten alten Zeit hinterher. Aber wenn man es heute mal nüchtern betrachtet, ja, Sozialkontakte kann man auch anders noch pflegen. Entscheidend ist aber, dass hier eine Plattform gefunden worden ist, die, wie ich finde, funktioniert, die fair ist. Man kann sehr viel mehr Geschäft abwickeln.
Und noch einen großen Vorteil hat Xetra. Es ist kostengünstiger. Deshalb nicht nur bei großen institutionellen Anlegern, sondern auch bei Privatanlegern beliebt. Und jeder bekommt denselben Preis für eine Aktie, erklärt Benjamin Klapham von der Goethe-Uni Frankfurt.
Ich würde sagen, dass der Handel definitiv demokratischer geworden ist. Einfach dadurch, dass sozusagen nicht mehr gewisse Marktteilnehmer, die ehemaligen Börsenmakler beispielsweise, extreme Macht auf ihrer Seite haben und extremes mehr Wissen als alle anderen Marktteilnehmer entsprechend haben.
Heute hat die größte Macht, wer die größten Server, den besseren Algorithmus hat und wer dem Börsencomputer am nächsten ist. Denn Börse ist ein Geschäft im Mikrosekundenbereich geworden. Kritik gibt es aber durchaus noch, inwieweit das Handelssystem vor Manipulationen und Kursturbulenzen sicher ist. Dazu Michael Krogmann, Geschäftsführer der Frankfurter Wertpapierbörse.
Hier gibt es entsprechende Sicherheitsmechanismen, die dazu führen, dass eben so etwas genau nicht passiert. Dass also keine Preisfeststellungen funktionieren, die nicht von den Marktteilnehmern so gewollt sind.
Mittlerweile nutzen auch die Börsen in Wien, Malta und Sofia die Computertechnik aus Frankfurt. Handel auf dem Parkett wollten die Frankfurter aber nicht aufgeben. Händler von 9 Banken sitzen noch im großen Handelssaal. Aber der Beat ist leiser geworden.
Vor 25 Jahren hielt der Computerhandel Xetra Einzug an der Börse in Frankfurt am Main. Konstantin Röse berichtete. In München begann heute die Messe ISPO. Nach Angaben der Veranstalter ist das die größte Messe der Sportartikelbranche weltweit, geöffnet allerdings nur für Fachbesucher. Das Geschäft mit Sportschuhen, Sportmode, Outdoorbekleidung ist ein Milliardenmarkt. Da fließt viel Geld nicht nur wegen der vielen Freizeitsportler, sondern auch wegen der Profis, die unter anderem gerade bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zeigen, welche Marken gefragt sind bzw. gefragt sein wollen. Wie läuft das Geschäft in der Branche angesichts steigender Preise für Energie und Lebensmittel und welche Trends und Neuigkeiten zeichnen sich ab? Diesen Fragen ist unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke nachgegangen.
Schöffel ist das älteste Outdoor-Bekleidungsunternehmen der Welt, 1804 gegründet, immer noch in Familienhand,
sagt Peter Schöffel, Chef des 230-Mitarbeiter-Unternehmens aus Schwabmünchen bei Augsburg. In der Hand hält der 61-Jährige eine Bergwanderhose aus reinem Polyester.
Das ist eine Hose, die zu einer Hose wird, zu einer Hose wird.
Klingt verwirrend, ist aber nach Schöffel-Angaben eine Weltneuheit. Der Name der Hose?
Lupenz, also eine Hose, die voll recyclingfähig ist. Diese Hose kann daher am Ende ihres Lebenszyklus vom Kunden an uns retourniert werden, wieder eingeschmolzen und zu Granulat versehen werden, dass in 10 oder 20 Jahren daraus theoretisch die gleiche oder die Nachfolgehose wieder gestaltet werden kann.
Ist das wirklich die umweltschonende Zukunft des Ski- und Wandertourismus? Für den Mittelständler Schöffel, laut Wirtschaftswoche das 6. nachhaltigste Unternehmen in Deutschland, ist das Thema Umweltschutz kein Gewinnbringer, noch nicht.
Das Thema Nachhaltigkeit wirklich konsequent umzusetzen, ist eine massive finanzielle Belastung für Unternehmen, sowie auch für Privathaushalte. Wenn ich Ökostrom kaufe und Ökogas, ist einfach teurer, wie wenn ich zum billigsten Anbieter gehe. So ist es, kann man sich, glaube ich, auch vorstellen für Unternehmen im Großen. Wirtschaftlich macht es wenig Freude. Wir arbeiten daran, dass das im nächsten und übernächsten Jahr wieder anders ist. Das ist unser Auftrag. Das haben wir so. Es gibt Investitionsphasen, es gibt herausfordernde Phasen. Die Welt steckt gerade in einer Rezession.
Für die Sport- und Outdoor-Branche waren die Corona-Jahre erfolgreiche Jahre. Die Menschen in Europa kauften so viele Sportschuhe, Regenjacken und Funktionsunterwäsche wie noch nie. Schließlich war es auch während des Lockdowns erlaubt, in die Natur und in die Berge zu ziehen. Jetzt, im Stromsparwinter, stehen die Unternehmen vor anderen Herausforderungen. Die Ski- und Snowboard-Ausrüster müssen das schlechte Gewissen ihrer Kunden beruhigen. liegen, die wegen Strommangel, Klimaerwärmung und gestiegener Preise dieses Jahr auf den Urlaub im Schnee verzichten könnten. Ex-Skirennläufer Felix Neureuther will aber nichts von schlechtem Gewissen hören.
Die Leute, die müssen ja auch eine emotionale Bindung zur Natur aufbauen, dass sie wissen, okay, wie gehe ich überhaupt mit der Natur um? Es bringt dir überhaupt nichts, zu Hause zu sitzen und vor einem viergerten Kastel zu sehen, wie die Berge ausschauen. Also ich muss das spüren, ich muss den Schnee spüren, ich muss die Luft spüren. Und das schaffst du nur, indem du in den Bergen bist.
Eines wird auf der ISPO deutlich. Auf das Thema Sustainability, zu Deutsch Nachhaltigkeit, setzen vor allem die west- und nordeuropäischen Hersteller VD, Deuter, Fjällräven. Die asiatischen Anbieter werben mit niedrigen Preisen und Produktinnovationen, die den Tragekomfort von Freizeitkleidung erhöhen sollen. In China boomt seit den Olympischen Winterspielen der Skitourismus. In den letzten 5 Jahren haben fast 800 Skigebiete und fast 50 Skihallen eröffnet. Nachhaltig sei das nicht, findet Felix Neureuther.
Ich glaube, dass die Asiaten, die müssen auch das Bewusstsein haben, weil was bringt es den Asiaten, wenn unsere Welt zu warm wird und Gletscher schmelzen und es kein Wasser mehr geben wird? Wir in Europa, wir müssen einfach Vorreiter sein, weil wir technisch die Möglichkeiten haben, weil wir sind Visionäre und wir müssen die Dinge einfach richtig umsetzen, sodass wir diese Idee dann in die Welt raustragen können.
Die ISPO in München soll dazu ein Schaufenster sein, 3 Tage lang.
Michael Watzke über den Start der Sportartikelmesse ISPO in München. Bei der Bahn in Österreich wird gestreikt. Hier geht heute gar nichts. Das ganze Land ist auf der Schiene zum Stillstand gekommen, auch der Güterverkehr. Grund sind Tarifverhandlungen, die bisher zu keinem Ergebnis geführt haben. Der eintägige Warnstreik der Eisenbahner im Nachbarland, der führt auch zu Zugausfällen in Deutschland. Die Deutsche Bahn leidet also durch Ereignisse in Österreich. In der Regel sitzt der Störfaktor ja eher auf deutscher Seite, wie aus Wien Wolfgang Fichtel berichtet.
Noch letzte Woche durften sich deutsche Fahrgäste im österreichischen Railjet den Schmäh des österreichischen Bahnpersonals anhören, wenn der Zug kurz nach der deutschen Grenze stehen blieb, weil zum Beispiel Schienen defekt waren. Sie kennen ja die Deutsche Bahn, hieß es. Aber heute stehen in Österreich alle Züge still, mindestens 24 Stunden lang. Egal ob von der ÖBB, den österreichischen Bundesbahnen oder der privaten Westbahn. Überall Warnstreik. Für Österreich ist das der größte Bahnstreik seit knapp 20 Jahren. Am Wiener Hauptbahnhof sind die ersten Touristen gestrandet. Schön war's auf den Weihnachtsmärkten in Wien, sagt Frau Wiedner aus Thüringen. Aber nach Hause geht es erstmal nicht.
Jetzt hat mein Mann sich vorne informiert. Jetzt haben wir hier eine Nummer gezogen. Jetzt stehen wir hier schon eine halbe Stunde. Der Zug, den wir brauchen, wieder nach Deutschland, Thüringen, der fährt nicht.
Familie Wiedner ist nicht allein, aber einige fühlen sich allein gelassen. Erwin Staudinger wollte eigentlich nur nach Braunau am Inn.
Ich bin jetzt kein Fachmann, aber da sind einige Schalter gar nicht besetzt. Ich denke schon, dass man dann irgendwelche Ressourcen heranziehen muss und sagen, ihr müsst einfach kommen und den Leuten Auskunft geben.
ÖBB-Generaldirektor Andreas Matthä nennt den Streik mutwillig. Der Chefverhandler der Arbeitgeber Thomas Scheiber stellt sich demonstrativ am Hauptbahnhof auf, nennt die Gewerkschaft verantwortungslos.
Wenn Sie sich in dieser Halle anschauen, was es für Auswirkungen auf die Menschen hat, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, maßlos überzogen.
Es geht um höhere Löhne. Am Ende sei es an 8 Euro gescheitert, sagt der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Gerhard Tauchner. Er nennt das Angebot der Arbeitgeber eine Frechheit. Seine Mitglieder stünden mit dem Rücken zur Wand.
Die weiß nicht, was sie da geritten hat, was da ist, was da wirklich in der Wirtschaftskammer momentan läuft. Wenn ich mir das Angebot im Handel anschaue mit 4%, das ist doch eine Provokation pur. Das sind die Menschen, die das Österreich am Laufen gehalten haben während der Krise.
Auch im Handel könnte es Streiks geben, Freitag oder Samstag. Da wird noch verhandelt. Bei den Bahnen ist Verhandlungszwangspause. Der ÖBB-Chef wirft ein, man habe mit 8,44% plus das derzeit höchste Angebot aller Branchen in Österreich gemacht. Die Inflationsrate in Österreich derzeit 11%. In Österreich trifft der Warnstreik vor allem die Berufspendler. Die ärgern sich aber weniger über die Streikenden.
Absolutes Verständnis dafür, ganz klar. Preissteigerungen bedingt auch Lohnerhöhungen.
Verständnis habe ich schon, aber ich fürchte, es wird zu einem ziemlichen Chaos führen.
Man werde versuchen, den Betrieb so schnell wie möglich wieder hochzufahren, verspricht der ÖBB-Bahnchef. Tickets für ausgefallene Züge werden erstattet oder gelten länger, verspricht Julia Grutzler von der österreichischen Bahn.
ÖBB-Standard-Tickets und ÖBB-Sparschienentickets können entweder rückerstattet werden oder gelten noch weiter bis zum 5. Dezember.
Auch am Dienstag durften noch nicht alle Züge von und nach Österreich fahren.
Wolfgang Fichtel und die Warnstreiks bei der Bahn in Österreich. Und von der Schiene nochmal auf die Straße. Das Bundeskartellamt hat einen Zwischenbericht vorgelegt über die Raffinerien und den Großhandel für und mit Kraftstoffen. Grund für die Untersuchung ist, dass sich die Preise für Rohöl und die Preise an den Tankstellen entkoppelt haben, was viele verwundert. An gestiegenen Produktionskosten kann es ja kaum liegen, dass die Spritpreise so erhöht wurden, haben doch die Raffinerien große Gewinne erwirtschaftet. Gab es also Preisabsprachen und kann das belegt werden? Ganz so einfach ist die Sache nicht, wie Merte Burmeister berichtet.
Ob die Mineralölgesellschaften tatsächlich Preise absprechen und ihre Marktmacht missbrauchen, das ist laut Bundeskartellamt sehr kompliziert und nur schwer festzustellen. Zunächst müsse die Bonner Behörde weiter untersuchen, ob die Unternehmen wirklich keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt sind und den Markt beherrschen. Und selbst wenn das Bundeskartellamt zu diesem Ergebnis käme, wäre es immer noch sehr schwierig, auch missbräuchlich überhöhte Preise festzustellen. Dafür seien die gesetzlichen Hürden außerordentlich hoch. Das Kartellamt müsste nach eigenen Angaben alles, was den Preis sonst noch beeinflusst, wie zum Beispiel Kosten und Knappheit durch Krisen erfassen und berücksichtigen und daraus einen hypothetischen Preis errechnen. Das heißt, die Behörde müsste vor Gericht belastbar nachweisen, dass der Preis eigentlich niedriger sein müsste. Dass der Tankrabatt im Sommer durchaus an die Verbraucher weitergegeben wurde, scheint hingegen aber klar zu sein. Verschiedene Studien seien zwischenzeitlich bereits zu diesem Ergebnis gekommen und auch die Untersuchung des Bundeskartellamts kommt zu diesem Schluss.
Die staatlichen Subventionen beim Tanken wurden also durchaus weitergegeben, so das Bundeskartellamt, Merte Burmeister berichtete. Und um gleich 13.57 Uhr kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Ein Thema in den Kommentaren sind mögliche Verzögerungen bei der Auszahlung neuer Entlastungsmaßnahmen, wie etwa dem Wohngeld.
Die Neue Osnabrücker Zeitung bemerkt, die politischen Beschlüsse seien gerade erst gefällt worden, da singen Kommunen, Städte und Länder schon wieder das Klagelied des überforderten Staates, der überlasteten Beamten und der Doppelarbeit. Von einer Bauchlandung mit Ansage ist die Rede, von Wartezeiten bis zu einem halben Jahr. Schön wäre es daher, die Verwaltungen und ihre Funktionäre würden erst einmal versuchen, die Reform zu unterstützen und mit hochgekrempelten Ärmeln anzupacken, anstatt die Menschen kirre zu machen. Die Mediengruppe Bayern, zu der unter anderem die Passauer Neue Presse gehört, erwartet, nun ist größerer Ärger und Frust vorprogrammiert, und zwar nicht nur beim Wohngeld. Mit überlangen Bearbeitungszeiten ist auch beim neuen Bürgergeld und der neuen Grundsteuer zu rechnen. Und wer an die ganzen unübersichtlichen Gas- und Strompreisbremsen denkt, den beschleicht ohnehin ein sehr flaues Gefühl, was die praktische Umwandlung angeht. Was tun? In erster Linie helfen nicht unbedingt mehr Staatsdiener, sondern eine durchgreifende Entbürokratisierung und effektive Digitalisierung, wo Deutschland weit hinterherhinkt. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus geht ein auf Bundesgesundheitsminister Lauterbach, der Lieferengpässe bei Arzneimitteln beseitigen will. Bei Medikamenten gibt es eine Zweiklassengesellschaft. Neue Arznei ist teuer. Bei Nachahmerprodukten, die nach Patentablauf angeboten werden, herrscht gewaltiger Preisdruck, weshalb viele in China und Indien produziert werden. Das spart den Kassen viel Geld. Wenn Gesundheitsminister Karl Lauterbach glaubt, man müsse nur dafür sorgen, dass eine Kasse beim Ausfall des billigsten Lieferanten den zweitbilligsten nimmt, liegt er falsch. Die Wirtschaftswoche empfiehlt in ihrer Online-Ausgabe: Um sich aus der Abhängigkeit von China zu befreien, müssen Politik und Unternehmen endlich an einem Strang ziehen. Es wird Zeit, dass Politik und Krankenkassen finanzielle Anreize schaffen, damit sich die Produktion von Arzneimitteln in Deutschland wieder wirtschaftlich lohnt, Festbeträge erhöhen und nicht nur auf den günstigsten Anbieter setzen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung greift die Idee auf, den Soli für Besserverdiener in der Energiekrise zu verdoppeln. Die FDP dürfte das verhindern, doch nutzt die Ampel das Kriterium Soli-Zahler selbst als Maßstab dafür, wer die ungezielten Energiehilfen noch versteuern muss. Es stimmt, wer den Soli zahlt, ist nicht arm. Das ist kein Grund, gut 1 Million Leistungsträger nach Belieben als Lastesel der Nation zu missbrauchen.
Und mit diesem Bild des Lastesels der Nation endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Melanie Longerich begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Gespräch über die Senatsumbildung in Hamburg. Was steckt dahinter? Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.